Auch ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Unser Pastor ist ja zurzeit unterwegs bei einer Gebetsfahrradtour quer durch Deutschland von Aachen bis Dresden unter dem Motto Gebet für Zusammenhalt statt Spaltung. Ich freue mich für ihn, dass er so schönes Wetter erwischt hat. Für mich ist es heute das erste Mal, dass ich predige. Als nach vielen Telefonaten klar war, dass für diesen Sonntag kein Pastor zu bekommen war, dachte ich, wieso nicht ich? Noch nie gemacht, das kann ich hiernach dann nicht mehr behaupten. In unserem Garten steht ein Walnussbaum. Der steht da, weil wir ihn gepflanzt haben. Und jedes Jahr ab September freuen wir uns über die Nüsse, die herunterfallen. Dann werden sie zum Trocknen eingesammelt. Aber nicht nur wir essen gern Nüsse. Seit 2 Jahren klettern 2 Eichhörnchen im Baum herum, holen sich die Nüsse und sammeln heruntergefallene ein. Hier das Beweisfoto. Eichhörnchen mit Nuss in unserem Baum. Was sie nicht sofort fressen, vergraben sie und das reichlich. Das ist doch ärgerlich, oder? An einem Sonntag im September verabschiedeten wir uns nach dem Gottesdienst von unserem Pastor und erwähnten, dass wir nach Hause müssten, um die Walnüsse einzusammeln, bevor die Eichhörnchen ihr Werk getan haben. Ihr kennt unseren Pastor und seine Liebe zur Natur und Schöpfung. Entsprechend fiel sein Kommentar aus. Wer zuerst kommt? Dieser eine kurze Satz, nicht mal vollständig, hat bei mir ein Umdenken bewirkt. Sind Eichhörnchen Diebe? Meine Antwort, nein. Nicht nur ich bin Gottes Geschöpf, auch die Eichhörnchen. Und Gott hat sie nun mal so geschaffen, dass sie Nüsse als Nahrung haben und auch bevorraten. Und wer lässt die Bäume wachsen und Früchte tragen? Habe ich darüber zu befinden, wem die Nüsse zustehen? Schauen wir uns nun ein bekanntes Gleichnis aus dem Neuen Testament an. Der reiche Kornbauer. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Eine Geschichte ohne Happy End. Hier geht es um einen fleißigen, rechtschaffenen Mann. Er freut sich über seine reichliche Ernte. Die Überschrift der Geschichte lautet »Der reiche Kornbauer«. Ist Reichtum in Gottes Augen verpönt? Beispiel Abraham. In 1. Mose 13, 2 steht, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Oder Jakob. In 1. Mose 30, 43 lesen wir, daher wurde der Mann über die Maßen reich, sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte. Im Neuen Testament ist es die Purpurkrämerin Lydia, die reich ist. Sie ist die erste Christin in Europa. Im Philipperbrief erwähnt Paulus die besondere finanzielle Hilfe durch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelte. Die Hilfe wird ebenfalls Lydia angerechnet. Oder Josef von Arimathea, ein reicher Mann, der sein Grab für Jesus Leichnam zur Verfügung stellte. Das sind nur einige Beispiele. Also, was hat der reiche Kornbauer falsch gemacht, dass das Gleichnis so jämmerlich endet? Aus wirtschaftlichen Gründen ist es ja völlig in Ordnung, die Ernte gut zu lagern, dass sie nicht verdirbt. Und reich sein ist kein Verbrechen, wie wir eben gehört haben. Der Kornbauer denkt und redet nur von sich. Was soll ich tun? Meine Früchte, meine Scheunen, mein Korn, meine Güter. Du hast. Und Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Mit anderen Worten, er wird in der Nacht sterben. Viel Zeit bleibt ihm nicht für einen Sinneswandel. Ob er auf Gottes Reden reagiert hat, bleibt offen. In diesem Gleichnis und an etlichen anderen Stellen in der Bibel wird klar, dass Reichtum auch Gefahren in sich birgt. Nämlich dann, wenn ein Mensch so sehr dran hängt, es zu seinem Lebensinhalt macht und den Geber aller Gaben vergisst. Wusstest du, dass 2350 Verse in der Bibel von Finanzen und dem richtigen Haushalten handeln? Im Neuen Testament bezieht sich etwa jeder sechste Vers auf dieses Thema. In der Bibel finden sich 38 Gleichnisse von Jesus. Davon handeln 16 von unserer Verantwortung für Besitz. Vergiss Gott nicht, von dem du alles hast. An das Volk Israel werden im 5. Buch folgende Worte gerichtet. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr genug zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das haben wir uns selbst geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Klare Worte, die man nicht missverstehen kann. Denn in den meisten Fällen ist es harte und ausdauernde Arbeit, die zum Erfolg führt. Doch die Kraft dazu, Gesundheit und Gelingen, das schenkt Gott. Übersieh nicht die Not deiner Mitmenschen. Timotheus schrieb, den Reichen in der jetzigen Welt gebiete, nicht überheblich zu sein, noch ihre Hoffnung zu setzen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, zum Genuss. Alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf sein Reichtum, ist schlichtweg unvernünftig. Wie unsicher Reichtum ist, sehen wir ja aktuell. Steigende Lebensmittel- und Energiepreise. Der Wert des Geldes schrumpft. Und es ist ja nicht die erste Inflation in der Menschheitsgeschichte. Nicht Hab und Gut gibt Sicherheit, sondern Glaube und Vertrauen auf Gott. Er gibt und er gibt reichlich und gern. Und wir dürfen das Gute, was wir von ihm empfangen, genießen. Timotheus schrieb weiter, den Reichen in der jetzigen Welt gebiete, Gutes zu tun, reich sein an guten Werken, freigebig zu sein und bereit mit anderen zu teilen. Im Hebräerbrief steht dem Sinne nach das Gleiche. Die Wohltätigkeit und die Bereitschaft, mit anderen zu teilen, vernachlässigt nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Warum steht das so in der Bibel? Gott kennt seine Menschen. In ihnen steckt das Bedürfnis, an sich selbst zu denken. Das ist ja zum Überleben auch notwendig. Und Gott erwartet nicht, dass wir alles weggeben, sondern teilen. Selbst bei kleinen Kindern kann man beobachten, wie sie auf ihr Spielzeug aufpassen. Manchmal muss man ihnen gut zureden, damit sie ihre Freunde auch damit spielen lassen. Die Bereitschaft abzugeben ergibt sich aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn es im Bewusstsein tief verwurzelt ist, dass alles, was ich habe, von Gott kommt. Warum sollen wir Gutes tun und bereit sein, miteinander zu teilen? Weil Gott möchte, dass es allen gut geht. Neulich wollte ich gerade von einem Parkplatz wegfahren. Da hielt neben mir ein Auto an. Und ein junger, dunkelhäutiger Mann fragte durch die geöffnete Autoscheibe, ob der Parkplatz frei werde und wie lange man hier parken dürfe. Ich bejahte die Frage und informierte über die erlaubte Parkzeit. Zügig verließ ich den Parkplatz. Doch nach ein paar Metern stoppte ich. Ich lief mit meiner Parkscheibe zu dem jungen Mann. Auf der Rückbank sah ich, dass zwei kleine Kinder saßen. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass er eine Parkscheibe ins Auto legen müsste. Er hatte keine. Ich gab ihm meine Pappscheibe. Das war jetzt kein Opfer, aber irgendwie hatte ich beim Losfahren den Impuls, nochmal zu ihm hinzugehen. Vielleicht habe ich den jungen Mann damit vor einem Strafzettel bewahrt. Wir bekommen regelmäßig den Freundesbrief von der Bibelmission. Und da las ich vor einiger Zeit, dass es in Osteuropa viele arme Witwen mit Kindern gibt, die ihr Haus aus Mangel an Brennholz im Winter nicht heizen können. Diese Vorstellung, dass Frauen und Kinder den ganzen Winter über in einem eiskalten, zugigen Haus leben müssen, das hat mich sehr berührt. Und wir haben daraufhin gespendet. Gott hat seine geliebten Menschen im Blick. Wenn Gott zu meinem Herzen spricht, dann ist vielleicht auf der anderen Seite jemand, der zu Gott um Hilfe fleht. Die Wohltätigkeit und die Bereitschaft, mit anderen zu teilen, vernachlässigt nicht, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Ich fasse kurz zusammen. Dankbar sein für alles, was Gott gibt. Das gibt inneren Frieden und Bereitschaft für ein offenes Herz. Ein offenes Herz für Gottes Reden. Er weiß, was zu tun ist und wo meine Hilfe gebraucht wird. Ein offenes Herz für meine Mitmenschen. Die Menschen um mich herum wahrnehmen, mit ihnen reden, hilfsbereit sein. Und die Eichhörnchen? Anfangs musste ich mich immer wieder am Riemen reißen, wenn ich ein Eichhörnchen durch den Nussbaum turnen sah, nicht reflexartig aufzuspringen und husch zu rufen. Das mache ich nicht mehr. Ich rede jetzt freundlich zu den Tierchen. Amen.